The Stranglers mit Always the Sun. 17 Uhr und 12 Minuten, ihr hört die Morningshow am Nachmittag auf Flux FM. Ab Donnerstag heißt es wieder sich vernetzen, voneinander lernen und unter Umständen auch sogar zusammen kreativ sein. Bei der Berlinale Talents treffen sich ab Donnerstag Filmschaffende aus der ganzen Welt. Mit dabei auch mein Gast, Regisseur und Drehbuchautor Philipp Eichholz. Er bringt Berlin und Filme zusammen wie kaum ein anderer. Drei wunderbare Indie-Filme hat er in der Hauptstadt gedreht. Eine Dokumentation quasi vorneweg. Und jetzt ist er bei mir im Studio. Tagchen Philipp, hallo.
Hi, schön wieder hier zu sein. Mir geht's gut. Ich habe eine leichte Winterdepression aktuell durch das Wetter. Aber
na, heute war es doch relativ sonnig.
Das stimmt.
Und die Berlinale steht vor der Tür. Da müsstest du dich doch theoretisch zumindest drauf freuen. Letztes Jahr hast du mit deinem Film Rückenwind von vorn die Perspektive deutsches Kino eröffnet. Worauf freust du dich in diesem Jahr besonders?
Dass ich einfach nur Zuschauer sein darf. Ja. Das ist entspannter, weil ich bin natürlich 1000 Tode gestorben während der Vorführung.
Es ist dann viel Adrenalin im Spiel wahrscheinlich.
Das Kino ist riesengroß, da waren 700 Leute, es war ausverkauft und das ist natürlich, und du weißt, du musst danach da vorne auf die Bühne und du weißt nicht, wie der Film unbedingt ankommt. Das war halt, hat es zwar Humor der Film, aber es ist auch ein Film, der dann ist, also wirklich ernst ist und dann kann man das Publikum sehr schlecht lesen, also ob sie jetzt drin sind oder nicht und man... Ja, aber es hat gut funktioniert.
Ja, es war gut. So wie ich das mitbekommen habe, war das auch ein durchaus erfolgreicher Auftritt, den du da mit dem Film hinlegen konntest.
Trotzdem war ich aufgeregt.
Jetzt kannst du nun relativ entspannt rangehen, obwohl du, glaube ich, auch in so einer Podiumsdiskussion mitmachen wirst. Da geht es dann um Verwertungsmodelle, reden wir gleich unter Umständen nochmal drüber. Die Berlinale Talents findet in dieser Woche, in diesem Jahr besser gesagt, unter der Überschrift Schöner Scheitern statt.
Da haben sie halt an mich gedacht.
Ja. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt, weil das ja ganz gut funktioniert bei dir. Aber ich habe mich gefragt, ist das vielleicht wirklich ein wichtiges Thema, um darüber mit jungen Filmemachern und Filmemacherinnen zu sprechen, weil Scheitern ja aus meiner Sicht ein integraler Bestandteil des Filmemachens ist. Also du kannst ja keinen Film drehen, ohne innerhalb des Projekts zu scheitern, mehrfach, oder nicht?
Scheitern ist, glaube ich, Teil jeder Kunstform, oder? Also ich meine, daraus lernt man und manchmal sind auch die Fehler dann das, für die man genial gehalten wird. Also keine Ahnung. Also nee, Scheitern ist ein Teil des Prozesses, auf jeden Fall, ganz wichtig.
Und die Diskussion, die darüber geführt werden wird, da sitzt du dann mit?
Das ist eine andere Diskussion, die du meinst. Okay. Ich von der Perspektive deutsches Kino, wo ich da drin bin. Und das ist aus der Nische, da haben sie auch an mich gedacht. Scheitern und Nische, Philipp Eichholz. Talent Campus ist ja so das Nachwuchsprogramm der Berlinale, wo die irgendwie aus der ganzen Welt Leute eingeladen haben. Und man kann sich dann normal bewerben und das sind dann, also dieses Jahr waren irgendwie 3000 Bewerber und dann nehmen die als 250. Aus 32 Ländern. Aber es ist nicht so elitär, wie es klingt, weil man kann für alle Vorlesungen und Vorstellungen sich regulär Tickets kaufen und sich das genau dasselbe anhören, was wir uns anhören.
Ja.
Und vor allen Dingen aber, das ist der eine Teil, also man kann mit renommierten Kameramännern oder Cutterinnen oder Regisseurinnen reden. Aber dazwischen vor allen Dingen kann man sich die Talents unter sich und die normalen Gäste, man kann sich einfach austauschen und man kann da echt gute Kontakte knüpfen.
Und das ist was dir scheinbar liegt und auch wichtig ist. Ich kenne Leute, die aus dem Filmbereich kommen, die sehr eigenbrötlerisch sind und die sagen, ich mache meinen eigenen Schnack, ich will gar nicht wissen, wie die anderen ihre Filme drehen oder was die für Techniken anwenden. Du aber scheinst da relativ interessiert zu sein und dich auszutauschen.
Ja, ich entdecke da zum Beispiel bei Kollegen, also auf Schauspielern, mit denen ich arbeiten möchte oder... ein guter Film ist manchmal dann, wenn ich denke, ach scheiße, den hätte ich gerne selber gemacht. Ich bin da sehr, sehr positiv generell und ich sehe da auch keinen Wettbewerb gegeneinander. Ich sehe das eher ein Miteinander. Wir alle kämpfen hier irgendwie für unsere Filme und haben dasselbe Herzblut und da brauche ich nicht, also man kämpft schon so gegen so viele Widerstände, da brauche ich nicht noch meine Kollegen, die gegen mich sind.
Das macht total Sinn. Ist auch was in der Musik ganz oft mit so einer falschen Motivation passiert, dass man sich dann so krass abgrenzt anderen Bands gegenüber, obwohl es ja alles Musiker sind, relativ nette Menschen im Prinzip. Das ist
wahrscheinlich Unsicherheit an der falschen Stelle.
Ja genau, das kann gut sein. Jetzt entstehen deine Filme auf relativ ungewöhnliche Art und Weise.
Die ohne Drehbücher, Geld meinst du?
Ja, das hätte ich auch noch erwähnt, aber was vielleicht noch ungewöhnlicher ist, ich glaube, ohne Geld Kunst machen ist heutzutage auch nichts mehr Ungewöhnliches mehr. Ja. Aber du hast Drehbücher, die eher so Grundlage sind für die Schauspielerinnen. Es existieren keine vorformulierten Dialoge. Es wird dann eben auch viel improvisiert. Auch Laienschauspieler dürfen gerne mal mitmachen bei einem Philipp Eichholz-Film. Wie bist du auf diese Art des Arbeitens gekommen? Du hast ja auch relativ früh in deiner Jugend, glaube ich, schon erste Gehversuche gemacht. Du kommst auch nicht von der Filmhochschule, also macht das schon Sinn, dass du es vielleicht anders machst als die DFFBler.
Du meinst, ich habe nicht gelernt, wie, okay.
Ja, nee, also du kennst ja die Regeln des Business und ignorierst die. Also du weißt, was du da anders machst.
Ja, ein guter Freund von mir, der Axel Ranisch und Tom Lass, die haben beide die ersten Improfilme Anfang 2010er gemacht irgendwann. Mhm. Ich war davon sehr beeindruckt, von dieser Arbeitsweise. Und ich fand das sehr befreiend. Und dann habe ich das halt ausprobiert mit meinem ersten Film Liebe mich und mochte die Arbeit so mit den Schauspielern sehr und habe das für mich weiterentwickelt. Mhm. Das heißt nicht, dass ich nicht generell mit Drehbuch arbeiten kann. Ich habe auch schon mit Drehbüchern gearbeitet. Mein neuer Film, der jetzt ins Kino kommt im Sommer, Kim hat einen Penis, hatte ein Drehbuch und trotzdem gab es Impro. Mhm. Also ich versuche das Beste, also ich versuche kein Dogma für mich zu schaffen. Sondern
Best of both worlds quasi.
Genau, best of both worlds und vor allem auch immer dann das, was das Projekt oder der Schauspieler braucht.
Ja, eben, weil es erfordert ja durchaus nochmal was anderes ab von einem Schauspieler und einer Schauspielerin, wenn du sagst, ja pass mal auf, das ist die Situation, jetzt biete mal was an. Oder du hast halt einen vorformulierten Dialog, wo die Schauspielerin sagen kann, ja, ich würde aber jetzt nicht Arschloch sagen, sondern Wichser. Ja, das ist ja nochmal ein anderes.
Da erinnern sich Maneskin dann schon mal drastischer zum Ideenentwurf und dann, was dann passiert wirklich. Ja. Also Martina Schöner-Radunski sagt trotzdem, ich mache so Semi-Impro, weil ich dann doch immer schon weiß, wo ich mit der Geschichte hin will. Ja. Das heißt also, alles geht dann doch nicht immer.
Ja.
Aber trotzdem bin ich erstmal offen und mag es auch, überrascht zu werden.
Und gab es auch Momente, wo sich der Film quasi in eine ganz andere Richtung entwickelt hat, wo du quasi von den Schauspielern an Drehtag Nummer 7 auf die Nase bekommen hast und wusstest, scheiße, jetzt geht's ganz anders.
Ja. Ich hatte mal das Ende von Rückenwind von vorn haben wir gedreht und es hat nicht funktioniert. Es ging einfach
nicht. Passend zum Filmtitel im Prinzip.
Ja, und scheiße, es ist gescheitert. Und dann habe ich wirklich, der ganze Film war Impro, nur die letzte Szene habe ich dann halt geschrieben. Mhm. Und aufs Komma. Und dann haben wir auch genauso gedreht und es fällt halt aber trotzdem nicht auf zum Rest des Films.
Von daher, Gratulation dazu. warum glaubst du, werden Filme interessanter, wenn man Improvisation zulässt? Denn ich habe das Gefühl, auch die ganzen interessanteren
Sachen. Das legst du mir ja gerade in den Mund.
Das stimmt. Aber lass es mich anders formulieren. Ich habe das Gefühl, ich persönlich, dass der interessantere Stoff gerade von so Quereinsteigern kommt, die eben sagen, ich mache das nicht so, wie die DFFB es mir beigebracht hat. Ich arbeite mit improvisierten Teilen und versuche mal so ein bisschen auszubrechen aus dieser Struktur, die immer wieder herrscht beim Filmemachen. Wieso glaubst du, ist das gut für die Filme?
Ich denke erstmal, gute Kunst im Film kann überall passieren oder gute Musik. Ne? Das ist also unabhängig von unserer Ausbildung. Aber ich glaube, Film hat auch immer was mit Widerstand zu tun, gerade am Anfang, weil Leute sagen dir erstmal, das geht so nicht, das kannst du so nicht machen und man muss halt so einen gewissen natürlichen Rebell in sich haben, auch wenn ihr nämlich anschaut, ich bin null Punk, ich bin null Rebell und trotzdem mache ich ziemlich, also rebelliere ich dann doch gegen das System an manchen Stellen.
Du trägst dein Haupthaar etwas länger, das kann man schon sagen, muss man im Radio dazu erzählen.
Ja, stimmt. und ich bin unrasiert.
Das ist schon, geht schon durch.
Auf jeden Fall, zum Beispiel, mal ein positives Beispiel von der Hochschule zu bringen, Love Stakes von Jakob Last. Mhm. Die Schule war kein Fan des Projektes. Die haben gesagt, so kann man das nicht machen. Er hat den Film gemacht und ging damit durch die Decke.
Ja.
Hat danach für Konstantin Tiger Girl gedreht und jetzt sowas von da. Also ich meine halt nur, es gibt überall, also es liegt an den Filmemachern selber, ihre Ressourcen zu nutzen. Natürlich hast du, wenn du von der Filmhochschule kommst, wesentlich mehr Ressourcen zur Verfügung, aber die musst du dir da trotzdem auch erkämpfen. So.
Und dann schließt natürlich die nächste Frage an, glaubst du, dass die Reduktion der Mittel kreative Kräfte freisetzt? Also
ja, absolut. Ich glaube halt
wenig Geld.
Ich denke, du kannst mir auch viel Geld geben, dann müsste meine Idee nur größer werden.
Okay. Einfach Verfolgungsjagd, Hubschrauber und so einbauen.
Ja, genau. Und dann muss ich halt das Äquivalent dafür finden. Aber ich glaube halt, was halt oft mein Produzent Oliver und ich zum Beispiel, wenn wir ein Drehbuch dann haben, dann sehen wir uns das Buch am Ende an. Ich schreibe erstmal ganz unbefangen normalerweise. Und dann, okay, das ist jetzt eine sehr teure Szene. Brauchen wir die wirklich? Mhm. Und was erzählen wir eigentlich damit und wie könnten wir das noch erzählen? Und dieser Gedankengang meistens bringt dich auf Lösungen, wie du etwas anders erzählen kannst, was spannender ist als diese erste Idee, die man meistens hat.
Ja.
Und deswegen, also wenn man sich alles sofort leisten könnte, dann wird das bedeuten, vielleicht, dass diese Idee gar nicht gekommen wäre.
Ja.
Aber trotzdem ist Geld gut.
Ja.
Ich hätte gerne viel Geld.
Mit diesem Satz können wir, glaube ich, den ersten Teil des Interviews abschließen. Merken Sie sich das draußen, liebe Produktionsfirmen. Auch Philipp Eichholz möchte im Prinzip viel Geld. Wir hören jetzt Dota mit Rennrad, weil das im Rückenwind von vorne Film
Juhu, Dota.
Eine zentrale Rolle spielt. Dota auf Flux FM. Dota mit Rennrad auf Flux FM gespielt, auch weil der Song im Rückenwind von vorn Film von meinem Gast Philipp Eichholz untergebracht war. Den kann man jetzt mittlerweile auf DVD sich besorgen und genau. ist er eigentlich auch auf einer Streaming-Plattform gelandet?
Amazon Prime und dabei auf iTunes, ich bin mir nicht sicher.
Alright.
Also es gibt also mehrere zu nennen. Und die ersten beiden gibt es auf Netflix.
Genau, deswegen wollte ich darüber nochmal sprechen. Liebe mich und Luca tanzt leise, beides auf Netflix. Dann der neuere Film aus dem letzten Jahr, jetzt auf Amazon Prime eine ganz gute neue, oder so neu ist es ja nicht mehr, aber das ist eine ganz gute neue Plattform, um Filme zu verwerten, irgendwie interessanter als nochmal eine DVD zu machen, oder? Wie ist das aus deiner Sicht?
Außer ich kaufe keine meine DVD oder Blu-ray wahrscheinlich.
Ja, aber du schon, habe ich gehört.
Ja, ich Sammler. Nebenbei, es kommt eine Blu-ray-Box im Sommer raus mit meinen ersten drei Filmen, die nur ich haben werde wahrscheinlich, aber wir bringen die auf den Markt wirklich.
Okay.
Es ist wahrscheinlich die erste, die wieder Vinyl angefangen haben. Ja. keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall toll, weil solche Filme damals wie Liebe mich oder Luca, das wären halt Festivalfilme gewesen. Ja. Die siehst du auf ein, zwei Festivals und danach hörst du von denen nie wieder was.
Weil die keinen richtig großen Verleih
haben. Die haben keinen Sender an Bord, es war kein Fernsehspiel, es wird also auch nicht im Fernsehen gebracht. Das heißt also ganz einfach, danach, diese Filme waren unauffindbar. Mhm. Dadurch, dass dann Liebe mich und Luca auf Netflix weltweit waren, wurden diese Filme auf einmal erstmal in 30 Ländern gesehen und auf einmal hast du eine Rückmeldung dazu, die bald in der größten Ordnung bis dann ungehört für solche kleinen Filme.
Das heißt, es ist aus Filmemacher und Filmemacherinnen Sicht ein schönes Ding, dass es diese Plattformen gibt.
Auch aus finanzieller Sicht.
Jetzt ist da ja viel mit Serien und so. Ist das was, was dich interessiert oder bist du jemand, der sich in den 1,5 Stunden, 2 Stunden Formaten besonders wohl fühlt?
Ich fühle mich in 90 Minuten besonders wohl. Mhm. Ich schaue auch gerne Serien und ich habe auch eine Serienregie schon mal gemacht auf RTL. Das war so eine Krimiserie. Das war mehr Auftragsarbeit. Mhm. Ich finde das spannend und gute Serien sind toll und in Amerika natürlich passiert da eine Menge, so was an Serien ist. Aber natürlich alle wollen auf diesen Serienzug jetzt aufspringen und das ist natürlich echt, es ist nicht leicht da reinzukommen und das ist
Und es ist ja auch wirklich eine andere Aufgabe, also so eine Geschichte zu erzählen über, was weiß ich, 13 Stunden pro Staffel ist ja wirklich ein ganz anderer Schnack.
Genau, und eben kein Fett zu haben, nicht diese Füllerfolgen, wo die Handlung nicht weitergeht oder wo man dann halt so einen Konflikt irgendwie, der an sich 10 Minuten nur hält, dann irgendwie auf 100 Minuten ausdehnt, damit man irgendwie auf seine Folgen kommt. Ja. Genau, aber ich finde das sehr spannend. Ich schaue sehr viel, aber ich selbst entwickle ich jetzt keine gerade.
Okay. Jetzt hast du einen Film fertig, der auch schon auf Festivals lief. Kim hat einen Penis, startet hier in den Lichtspielhäusern am 13. Juni. Mhm. Ein Film, der quasi von einer Transperson handelt im weitesten Sinne?
Das ist so misleading und deswegen bekommen wir wahrscheinlich dann auch von ganz vielen Seiten einen drauf. Der Film ist eine Komödie über Rollenklischees. Mhm. Es spielt in der jetzigen Welt, in der Alternativwelt, wo du quasi dein Geschlecht innerhalb von 24 Stunden lang ändern kannst.
Mhm. So, und mit Rückgaberecht auch.
Quasi mit Rückmachen. So. Ja. Und das hat natürlich, das hat nichts mit einem ernsthaften Transgender-Film zu tun. Ja. Das will der Film aber auch gar nicht sein.
Ja.
So, es ist eine Komödie und es ist ganz witzig. Wir hatten Premiere in München gehabt, auf dem Filmfest, und also im letzten Sommer. Und da merkt man schon, dass man in Berlin auch ein bisschen in der Blase lebt, weil nur das Plakat hat Leute schon provoziert.
Okay.
Und dann wurden homophobe Sätze auf dieses Plakat mit Edding geschrieben.
Warum hat die Kim einen Penis? Das verstehe ich.
Ja, genau.
Ich verstehe es nicht. Warum hat die einen Penis?
Und das war schon schockiert. Und dann habe ich mit Axel gesprochen. Axel ist jetzt schwul und der meinte, dass er mit all seinen Filmen da durchgegangen ist. Ich so, what? Aha. Wo leben wir? Also so, aber hey, wenn es die Idioten stört, ist mir recht.
Ja, und unter Umständen ist es ja auch ganz gut, wenn man in einer Filterblase Kunst anfertigt, die aus der Filterblase hinaus wirkt. Ja, vielleicht gibt es irgendwann in München auch jemanden, der dann sagt, da hat die Kim halt einen Penis. Dann ist das halt so. Ja,
sehr gut.
Kann ja durchaus sein. Du hattest jetzt also diesen Film fertig, der kommt am 13. Juni in die Kinos. Fassbinder hat mal gesagt, wenn der neue Film in die Kinos kommt, muss der nächste schon fertig sein. Der war natürlich sehr schnell, aber wie sieht's bei dir aus?
Ich habe jetzt 4 Filme in 5 Jahren gedreht, dementsprechend habe ich kein Privatleben mehr. Ich finde die Aussage sehr richtig. Letztes Jahr habe ich eben keinen gedreht, weil ich kam mit 2 Filmen im selben Jahr raus auf Festivals. Aber ich will dieses Jahr drehen.
Okay.
So. Ich versuche natürlich auch langsam mal so im System zu drehen und dafür braucht man Geduld. Wir haben es gerade.
Also das System heißt mit Fördergeldern und so.
Ja, genau, mit Geld. Mhm. Mit Geld. Und mit einer Schreibkollegin Nadine Dubois haben wir jetzt gerade die Förderung beantragt und für Drehbuchförderung. Ja. Mal schauen, ob wir die bekommen.
Für 7 Seiten. Für 7 Seiten Treatment willst du eine Drehbuchförderung?
Wenn nicht, komme ich wieder und beschwere mich öffentlich im Radio. Aber ich muss dieses Jahr was drehen. Also mit Förderung werde ich dieses Jahr garantiert nichts drehen können. Mhm. Dafür ist das System halt dann auch langsam. Aber ich ich glaube, noch ein Jahr nicht zu drehen, es fühlt sich wie verschwendete Lebenszeit
an. Na gut. Wenn da irgendwann mal was in der Pipeline ist, wo du denkst, da können die Flux FM-Peoples mir helfen, vielleicht können wir mal ein Casting machen übers Radio. So habe ich Axel Ranisch auch schon mal vorgeschlagen, aber der ist ja jetzt Opernregisseur, meldet sich ja jetzt nicht mehr.
Ja.
Dann kannst du dich ja gerne nochmal mit uns in Verbindung setzen. Philipp Eichholz war bei mir im Studio. Wer jetzt sagt, dieses Berlinale Talents-Ding interessiert mich, weil ich bin auch ein junger Filmemacher, eine junge Filmemacherin und will da mal schnuftluppern. Auch schön gesagt. Luft schnuppern, wollte ich eigentlich sagen. Wir verlosen Tickets für die Berlinale Talents. Am Sonntag spricht David Lowry zum Beispiel in der Panel-Diskussion über seinen Kreativprozess beim Filmemachen. Und wenn euch eher nach Film gucken ist, am Dienstag läuft Knives and Skin, ein Thriller über das Verschwinden einer Schülerin. Und für diese Veranstaltungen haben wir Tickets. Wer daran möchte, schreibt eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff der Berlinale Talents. win@fluxfm.de mit dem Betreff Berlinale Talents. Mit Glück kriegt ihr Tickets für diese Veranstaltung.
Habe ich noch schnell auch einen Workshop empfehlen. Kill Your Darlings von der Susan Gorda.
Ja.
Ist am 10.2. um 17 Uhr im Hau. Mhm. Und da war ich damals drin, als ich noch kein Talent war. Bin so hingegangen und es war richtig cool, weil...
Und dann dadurch bist du zum Talent geworden im Prinzip.
Ich glaube nicht. Das war 2012, hat ihn dann gedauert. Aber es hat halt, sie geht darauf ein, halt wie in jedem Film irgendwie das Potenzial zum richtig schlechten und guten Film drin ist. Und sie zeigt halt an Schnitten halt, wie derselbe mit demselben Material ein Film richtig scheiße sein kann. Oder richtig toll.
Ja.
So, und das zeigt sie halt wirklich an Beispielen.
Ja.
Und das ist sogar total hilfreich auch für mich.
Und du bist am 12.2. dran, habe ich auswendig gelernt, im Audi-Dingse am Potsdamer Platz. Da sprichst du über Verwertungsmodelle für junge Filmemacher und Filmemacherinnen.
Das hat man zumindest gesagt, das soll ich dann machen, ja.
Ja, wirst du es machen müssen. Also stehst da auf der Liste.
Wunderbar.
Eine Mail an win@fluxfm.de für die Berlinale-Tickets, beziehungsweise Tickets für die Berlinale-Talents. Philipp, viel Glück jetzt weiterhin erstmal für Danke. Die nächsten Moves und für die Berlinale. Und wenn der nächste Film fertig ist, kommst du vorbei.
Gerne.
Bis dahin, ciao.
Ciao.